Je höheres Einkommen, desto stärker sind die Folgen für den Klimawandel. Das zieht sich national und global durch und wir haben es wirklich mit einer zum Teil sehr kleinen Gruppe, aber sehr einkommensstarken Personen zu tun, die einen sehr hohen Anteil an der Verursachung des Klimawandels haben und die im Grunde nicht so wirklich im Blick sind.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Salon 5 Podcast. Ich bin Anna und ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich auch bei unseren heutigen Interviewpartnerinnen, Frau Dr. Stefanie Barsch und Frau Professor Dr. Ines Weller vom ATEC-Forschungszentrum Nachhaltigkeit der Uni Bremen. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen einfach?
Ja, also mein Name ist Ines Weller. Ich komme vom ATEC-Forschungszentrum Nachhaltigkeit der Uni Bremen und meine Forschungsschwerpunkte, die beschäftigen sich zum einen mit der Frage nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster und mit den Beziehungen zwischen den Geschlechterverhältnissen und den Fragen einer nachhaltigen Entwicklung und auch den Beziehungen Geschlechterverhältnissen und Klima. Und das Ganze bewegt sich im Kontext der sozial-ökologischen Forschung.
Ja, hallo, ich bin Stefanie Barsch. Ich arbeite auch am ATEC-Forschungszentrum Nachhaltigkeit und ich bin Geografin und Umweltpsychologin, befasse mich mit Fragestellungen zu Umweltgerechtigkeit und Umweltkonflikten und auch Beteiligungsverfahren, also Partizipation, meistens mit Themenfeldern schwerpunktmäßig erneuerbare Energien, Anpassung an Klimawandel, Stadtentwicklung und Mobilität.
Können Sie uns vielleicht einfach mal schnell erklären, welche Bevölkerungsgruppen denn am meisten vom Klimawandel betroffen sind?
Ja, ganz, also ich meine, ganz einfach kann man erstmal sagen, diejenigen mit dem geringsten Einkommen sind besonders stark betroffen, also weil sie die wenige Möglichkeiten haben, sich gegen die Folgen des Klimawandels auch zu schützen, weil sie in prekären Lebenssituationen und zum Teil auch Wohnsituationen leben. Und das Ganze schneidet sich natürlich auch nochmal, ist abhängig von der Frage, wo sie leben, wie sie leben, ob sie eher im globalen Süden und eher urban, also urban oder eben ländlich leben, ob sie in gefährdeten Regionen leben oder auch in geschützten Regionen, in weniger vulnerablen Regionen. Das wäre so ein Punkt, der sich durchzieht und der, also gerade die Einkommensverhältnisse spielen eine zentrale Rolle. Würdest du das noch ergänzen wollen, Stefanie?
Ich glaube, das ist im Grunde genommen das. Man könnte noch ergänzen, dass es auch davon abhängig ist, nicht nur von finanziellen Ressourcen, sondern auch beispielsweise Zugang zu Wissen, wie man sich an Klimawandel anpassen kann. Aber das hängt meistens sehr eng miteinander zusammen, diese Verwundbarkeiten.
Es sind ja auch schon vorher diskriminierte Gruppen noch mal stärker vom Klimawandel betroffen, zum Beispiel queere Menschen. Können Sie uns denn erklären, inwiefern queere Menschen weltweit eher stärker am Klimawandel leiden?
Ich weiß gar nicht, ob es da so Daten zu gibt.
Also ich habe auch gerade noch mal nachgelesen. Ich habe auch an einer Studie gearbeitet. Es ist sehr schwer, tatsächlich etwas über eine mögliche besondere Vulnerabilität von queeren Gruppen also festzustellen, weil es entsprechende Daten nicht gibt. Und es ist auch, glaube ich, ein Problem, weil also queere Gruppen sind ja jetzt, können sich ja in allen, wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgucken zu den Einkommensverhältnissen, die können sich ja in allen Einkommensverhältnissen bewegen. Das ist ja nicht so, so klar, irgendwie klar festgelegt oder festgelegt.
Wie gesagt, für die queere Menschen wüsste ich es jetzt auch nicht, dass es solche Daten gibt. Was natürlich passieren kann oder was man schon auch gesellschaftlich beobachtet, ist, denn wenn sich allgemeine Konfliktlagen, soziale, gesellschaftliche Konfliktlagen verschärfen, bisher bereits schon diskriminierte Gruppen häufiger eine stärkere Diskriminierung erfahren. Sei es aus politischen Gründen, dass es genutzt wird, um Stimmung zu machen gegen unterschiedliche Gruppen, das schon. Aber eine stärkere Klimawandelbetroffenheit, was jetzt Verwundbarkeit gegen Klimawandelfolgen anbelangt, das denke ich, müsste man untersuchen.
Also da ist, man könnte natürlich hinzufügen, dass dabei das Problem also deutlich wird, dass diese Gruppen nicht sichtbar sind. Dass man eigentlich nichts darüber weiß, also dass sie im Grunde nicht im Fokus der Analysen und der Untersuchungen sind. Und das ist schon auch ein Problem.
Und wie wäre es dann zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung, also Deutschland und weltweit gesehen?
Ja, da gibt es auch Einzeluntersuchungen, also dass also gerade Menschen mit Behinderungen auch stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen sein können, wenn es zum Beispiel um Überflutungen geht, um Hochwasser geht, dass sie dann aufgrund eingeschränkter Mobilitäten oder eingeschränkter Zugangsmöglichkeiten zu Hilfsmitteln, zu Unterstützungsmöglichkeiten, dass sie da stärker davon betroffen sein können. Dazu gibt es einzelne Untersuchungen tatsächlich.
Und wie würden diese Nachteile dann aussehen?
Also beispielsweise, dass sie eben keine, dass sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Also wenn es darum geht, bei Hochwasser zu flüchten sozusagen. Oder aber, dass sie auch, es kann auch da die besondere Diskriminierung kann auch dadurch zustande kommen, dass Personen, die sie betreuen, eben auch sagen, besonders gebunden sind in der Betreuung und dadurch besondere, also es ihnen eigentlich die Ressourcen fehlen, diese Unterstützung auch in besonder, in aktuellen Krisensituationen, die durch den Klimawandel hervorgerufen sind, zu reagieren.
Und bei Menschen mit Migrationshintergrund, wie sieht es denn aus, wenn die in Deutschland leben? Spüren die dann auch unmittelbar irgendwelche Folgen, die wir jetzt als Menschen ohne der Migrationshintergrund nicht spüren?
Also ich weiß gar nicht, also zum einen fühle ich mich immer nicht so ganz wohl mit dem Terminus Migrationshintergrund, weil das ja meistens auch Menschen meint, die in Deutschland sozialisiert sind, seit der zweiten, dritten Generation in Deutschland leben und das immer so eine Unterscheidung macht mit, ihr gehört hier eigentlich gar nicht so ganz her. Deswegen finde ich, das ist eine schwierige Kategorie. Es ist schon klar, was damit oder welche Personengruppen damit gemeint sind. Aber ich würde sagen, als Kategorie für Klimawandel, weil auch da haben wir wieder völlig unterschiedliche soziale Hintergründe, völlig unterschiedliche finanzielle Ressourcen, die dahinter stecken. Und daher glaube ich, dass das erstmal nicht als Kategorie funktioniert, was Klimawandel anbelangt, sondern nur dann, wenn man sich anguckt, beispielsweise, wie ist die Verteilung von Reichtum und Armut innerhalb verschiedener Gruppen. Also das finde ich viel aussagekräftiger.
Glauben Sie denn, dass da jetzt, weil Länder im globalen Süden sind ja sehr viel stärker vom Klimawandel betroffen, glauben Sie, das ist uns jetzt mal in Anführungszeichen egal, weil da was da Rassismus mit reinspielt oder einfach nur, weil wir es nicht mitbekommen?
Naja, erstmal muss man
Unterschiedlich.
sagen, man kann nicht so pauschal sagen, dass Länder im globalen Süden von den Folgen des Klimawandels stärker betroffen sind, sondern es gibt bestimmte Regionen und bestimmte Regionen und also zum Beispiel urbane Siedlungen, hochurbane Siedlungen, Megacities, die sind das nicht unbedingt in dieser Art und Weise. Und gleichzeitig kann man aber, da gilt natürlich die allgemeine Feststellung, dass in den Ländern des globalen Nordens die Verursachung des Klimaschutzes sehr stark ist und die Folgen des Klimawandels stärker in den Ländern des globalen Südens Eingriffe bedeuten. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Ihre Frage richtig beantwortet habe. Ich glaube nicht. Aber vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen, Stefanie.
Naja, auch da kommt es ja bei Ländern des sogenannten globalen Südens drauf an. Also es gibt Länder, die wahnsinnig reich sind und die sehr gute Möglichkeiten haben, sich gegen verschiedene Klimawandelfolgen zu wappnen, beispielsweise Saudi-Arabien, Katar. Und es gibt Länder, die eine hohe Armutsbetroffenheit haben und da sieht es ganz anders aus, was die Möglichkeit an Anpassung an Klimawandelfolgen anbelangt. Ich denke, das ist unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird, in Ländern des globalen Nordens. Aber es wird so ein bisschen häufig darauf verwiesen, naja, die Art und Weise, wie hier im globalen Norden gewirtschaftet wird, dass das so sein muss, wie es ist, mit aller Problematik, über die man sich sehr wohl bewusst ist, was für Folgen das hat, also Klimawandelfolgen, Umweltzerstörung, Biodiversitätsverluste etc. Also da gibt es schon ganz klare, starke Abgrenzungsdiskurse.
Wir hatten ja jetzt vorhin auch schon diese Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Und Deutschland zahlt ja tatsächlich Entschädigungen an diese Länder. Aber wie kann man denn irgendwie sicherstellen, dass diese finanziellen Mittel auch wirklich bei denen ankommen, die es brauchen?
Naja, erstmal ist dieser Begriff der Entschädigung ja sehr problematisch, als ob es möglich wäre, Also finanziell, das entschädigen die entstehen durch die Folgen des Klimawandels und die verursacht sind vor allen Dingen eben durch die Industriestaaten. Das denke ich, würde ich erstmal als erstes festhalten wollen.
Ja,
Und wenn man,
also
also ja, wie kann denn gewährleistet werden, dass diejenigen, die tatsächlich besonders vulnerabel sind, auch von den Entschädigungen profitieren? Da würde ich jetzt erstmal, also dort ein Beispiel aus Deutschland erwähnen wollen, in dem man sieht, wie sehr auch im Grunde gerade solche Entschädigungsleistungen oder Kompensationsleistungen, wie sehr die manchmal genau an den Zielgruppen vorbeigehen. Also es gibt eine kleine Studie zu der CO2-Bepreisung in Deutschland. Und da ist es so, dass durch die CO2-Bepreisung ja der Energieverbrauch, der Verbrauch fossiler Ressourcen reduziert werden soll. Werden teurer gemacht. Also Diesel wird teurer, Erdgas wird teurer, Erdöl wird teurer. Und da kann man ist zunächst die Annahme, das trifft alle gleichermaßen. Diejenigen, die einkommensärmeren Haushalte, die haben eine kleinere Wohnfläche, die haben kleinere Autos, also haben sie auch einen kleineren Anteil an den zusätzlichen Kosten zu tragen. Und die starken Haushalte haben große Wohnungen und große entsprechend verbrauchsintensive Autos. Und die haben entsprechend einen höheren Anteil. Wenn man sich das dann genau ansieht, dann sieht man, dass die Haushalte, die einkommensschwach sind, dass die prozentual einen sehr viel größeren Anteil ihres Einkommens für Energie verbrauchen müssen, aufwenden müssen. So, also das heißt, sie sind stärker davon betroffen, weil ein größerer Teil ihres Einkommens durch die teurere Energie, sagen wir jetzt, beansprucht wird. Und das Zweite ist, dann ist aber jetzt diese Zusatzbelastungen sollen aufkommensneutral sein und sozial verträglich wieder zurückgegeben werden an die oder aufkommensneutral und sozialverträglich an die Haushalte wieder zurückgegeben werden. Wenn man sich dann aber ansieht, welche Maßnahmen durch die zusätzlichen Mittel aus einem Energiefonds und Klimafonds finanziert werden, dann ist das zum Beispiel die Pendlerpauschale, dann ist das der Ersatz von Ölheizungen, dann ist das E-Mobilität und dergleichen mehr. Und wer davon wiederum profitiert, das sind auch wiederum die einkommensstarken Haushalte, die eher Hausbesitzer sind, die eher größere Autos fahren und Fernpendler sind und, und. Also das heißt, man muss sich immer genau ansehen, wie eigentlich solche finanziellen Leistungen, wie sie eigentlich wirken und überhaupt erstmal sozusagen eine Sensibilität dafür haben, dass sie möglicherweise gar nicht diejenigen berücksichtigen oder dass nicht diejenigen, die besonders Benötigten, davon auch profitieren. Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs gewesen, aber um das zu verdeutlichen.
Und
Wollen Sie noch was dazu sagen?
ja, das
Tut mir leid.
Problematische ist auch so ein bisschen, dass so eine Entschädigung sich so anfühlen kann wie eine Legitimation. Also wir haben da Umweltzerstörung betrieben, zum Klimawandel beigetragen und jetzt zahlen wir dafür. Und zukunftsträchtig ist es kein Modell, weil zukunftsträchtig ist eigentlich nur ein Modell, wo es darum geht, dass man diese Zerstörung und diese negativen Klimawandelwirkung tatsächlich deutlich begrenzt und beschränkt. Und dafür braucht es was ganz anderes als finanzielle Kompensation für etwas, sondern dafür braucht es auch solche Möglichkeiten wie ein Austausch von Wissen, ein gemeinsames Erarbeiten von Lösungen.
Frau Weller, Sie haben ja vorhin schon die vom Klimawandel verursachte und vor allem verstärkte soziale Ungerechtigkeit noch erwähnt. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, dass Sie dagegen tun, um das bisschen auszugleichen wieder?
Naja, was schließt eben an das, was ich eben gerade gesagt habe, dass man gezielt versucht, also die Entlastungen dort bei denjenigen gesellschaftlichen Gruppen dahin zu adressieren, die besonders von Belastungen betroffen sind. Das heißt also, sich klarzumachen und überhaupt erstmal auch die Sensibilität dafür zu haben oder die Analysen zu haben, das Wissen darüber zu haben, wer sind denn die gesellschaftlichen Gruppen, die von den Folgen des Klimawandels und von, die ja ganz unterschiedlich ausgeprägt sein können, besonders betroffen sind und wie kann ich die unterstützen? Also das heißt, ich muss erstmal ein Wissen darüber haben und ich muss mir Gedanken machen, wie ich genau diese Zielgruppe oder eine Zielgruppe ist ein blödes Wort, wie ich genau diese gesellschaftlichen Gruppen erreichen kann. Und nicht also nicht mit dem Gießkannenprinzip solche allgemeine Ausgleichszahlungen zu leisten, sondern eben dann beispielsweise, wenn es direkte Transferzahlungen zu übernehmen, jetzt, wenn man wieder den nationalen Kontext betrachtet, die sich an die gesellschaftlichen Gruppen richten, die eben besonders stark betroffen sind.
Ja, und dass man stärker diejenigen in die Verantwortung nimmt, die tatsächlich einen größeren Anteil am Klimawandel haben. Da sehen wir in der aktuellen, in Deutschland aktuellen Politik, dass häufig diejenigen, die besonders viel, sei es Industrie, sei es aber auch im privaten Bereich besonders viel zum Klimawandel beitragen, eher geschützt und geschont sind von solchen Zahlungen, beispielsweise wenn Energieverbrauch oder das war jetzt auch gerade diese Woche in der Presse, dass Luxusjachten nicht unter die CO2-Bepreisung fallen werden. Da gibt es auch eine große Oxfam-Studie, die beispielsweise die Folgen des Reichtums für Klimawandel sehr deutlich aufgezeigt hat, wie überproportional viel Reichtum mit Emissionen zu tun hat. Und da gibt es einfach viel zu viele Ausnahmen und viel zu wenig Beteiligung an denjenigen, die verursachen, überproportional viel Klimawandel verursachen.
Ja, und zu wenig öffentliche Debatten darüber, dass je höher das Einkommen, desto stärker sind die Folgen für den Klimawandel. Das zieht sich national und global durch und wir haben es wirklich mit einer zum Teil sehr kleinen Gruppe, aber sehr einkommensstarken Personen zu tun, die einen sehr hohen Anteil an der Verursachung des Klimawandels haben und die im Grunde nicht so wirklich im Blick sind, von der Politik nicht im Blick und auch nicht in der öffentlichen Debatte im Blick sind.
Es sind ja auch vor allem Frauen sehr stark vom Klimawandel betroffen. Woran liegt es denn und wie äußert sich das auch?
Ja, das geht wieder zurück, vielleicht auch zu der ersten Frage. Das hat, also dass vor allen Dingen häufig Frauen unter den besonders stark Betroffenen zu finden sind. Das hat einmal etwas mit den Einkommensverhältnissen zu tun, die so aussehen, wie sie aussehen, nämlich dass Frauen einen deutlich geringeren Anteil am Einkommen haben und eben auch zum Beispiel auch einen geringeren Anteil an Wohneigentum, an größeren Autos und, und. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die, dass die Frage, wie eigentlich die Versorgungsarbeiten geklärt sind, also die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die ist auch mit ein Teil der besonderen Betroffenheit, nämlich diejenigen, die für Pflege, für Care-Arbeiten zuständig sind, die sind häufiger direkt von den Veränderungen, zum Beispiel, wenn man sich Subsistenzwirtschaft ansieht, also die eigene Versorgung mit Gemüse, mit Nahrungsmitteln, nicht mit Gemüse, mit Nahrungsmitteln, die kann besonders vulnerabel sein in Regionen, die besonders stark vom Klimawandel, von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Oder eben die Versorgung mit Energie oder auch mit Nahrungsmitteln, zum Beispiel durch Energiepreis, durch die steigenden Energiepreise, trifft eben auch wieder besonders stark die Gruppen, die ein geringes Einkommen haben und die aber besonders stark, aber die eben stark in der Zuweisung für die geschlechtsspezifische Sorgearbeit sind.
Ist es denn teurer, klimafreundlich zu leben jetzt in Deutschland?
Es kommt darauf an, was man sich da anguckt. Also wenn man die Schäden, die klimaunfreundlicher Konsum beispielsweise hat oder klimaunfreundlicher Produktion auch hat, wenn man das mit einpreist oder mitberechnet und mit berücksichtigt, dann kann man sagen, nein, es ist auf gar keinen Fall teurer. Wenn man jetzt aktuell aber beispielsweise bestimmte Produkte und Waren sich die Preisgestaltung anguckt, dann kann es sein, dass eine klimafreundlichere Alternative erstmal teurer ist oder wenn man sie erwirbt als diejenigen, die das nicht sind. Das liegt aber daran, dass die Preisgestaltung das Problem ist, weil da häufig Kosten vergesellschaftet werden und sich gar nicht in den Preisen widerspiegeln. Beispielsweise Energieproduktion. Also wenn man zum Beispiel Atomenergie nimmt, dann war das erstmal eine billige Ressource, weil man die ganze Abfallproblematik, die dahinter steckt, auf die Zukunft und auf andere Generationen verschoben hat. und sich das gar nicht in der eigentlichen Preisgestaltung widergespiegelt hat.
Genau, ich könnte da jetzt noch ergänzen, dass jetzt sozusagen nochmal stärker auf der Mikroebene zu berücksichtigen ist, dass die klimafreundlichere Konsum auf der einen Seite bedeutet, weniger zu konsumieren und das verursacht keine Mehrkosten. Also wenn ich weniger heize, wenn ich weniger Auto fahre, wenn ich weniger überflüssige Nahrungsmittel konsumiere und, und. Also insofern nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel besonders energieeffiziente Technologien nutzen will, wenn ich Dämmung für Häuser oder Solaranlagen oder besonders energieeffiziente Mobilität nutzen will, dann ist das durchaus ja auch, sind die deutlich teurer. Also insofern muss man hier stark unterscheiden zwischen diesen beiden Ebenen des Konsums.
Und das wird jetzt wahrscheinlich interessant sein für alle Zuhörenden eher, weil was können denn Menschen in Deutschland aktiv dazu beitragen, dass wir die Situation für besonders Betroffene irgendwie verbessern können? Oder können wir überhaupt was beitragen?
Also es gibt einmal den Ansatzpunkt, auf einer politischen Ebene beizutragen, also sich politisch zu engagieren, für Umweltschutz, für gerechtere Produktionsverhältnisse, für gerechteren Konsum, für klimafreundlicheren Konsum. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist schon, man kann natürlich auch dazu beitragen, indem man sein eigenes Konsumverhalten überdenkt und entsprechend verändert. Also was Ines Weller ja auch gerade schon gesagt hat, also schlichtweg auch weniger zu konsumieren.
Ja, und aber auch auf die Thematik aufmerksam machen, darüber sprechen, sich mit anderen Jugendlichen darüber austauschen, also sozusagen das Thema auch mit in die öffentliche Debatte bringen und auch gerade nicht nur, das ist jetzt, wird sich müssen, aber nicht nur das Thema Klimaschutz, sondern eben auch die sozialen Implikationen von Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen mitzudiskutieren.
So, das war jetzt ein echt schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und danke auch an Sie, Frau Barsch und Frau Weller, dass Sie dabei waren und sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und dann schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein.